Manches zeigt sich tatsächlich erst im Mangel. Und das hat Gott auch gemacht. Gott hat bewusst Menschen in den Mangel geführt, und darüber werden wir heute etwas hören. In den Mangel geführt, um ihnen etwas deutlich zu machen. Und das kann in deinem Leben auch so sein. Vielleicht hast du das schon erlebt. Vielleicht lebst du auch gerade in einer Wüstenzeit. Wir sind ja durch die Wüste unterwegs sozusagen mit dem Volk Israel. Und wir werden vielleicht materiell nicht so sehr einen Mangel verspüren. Vielleicht der ein oder andere auch. Aber es gibt ja weitaus tieferen Mangel. Eine kurze Frage vielleicht zu der Frage des Mangels. Wer hat heute Morgen mehr als eine Brotsorte beim Frühstück gehabt? Also Brötchen zählen auch, verschiedene Brötchen zählen auch als Brotsorte. Wer hatte mehr als eine Brotsorte? Okay, also eine ganze Reihe. Ich habe mir immer gedacht, dass die Versorgung Gottes mit Manna in der Wüste, mit einer Sorte Brot über 40 Jahre, manchen, der in Deutschland lebt, in die Verzweiflung treibt. Die Vorstellung. Diesen Mangel, also das heißt die Eintönigkeit, die war nicht Gottes Absicht. Das war nicht Gottes Absicht, sondern das hatte damit zu tun, dass das Volk Israel seine Lektionen in den wenigen Wochen, die es eigentlich wandern sollte, noch nicht gelernt hatte. Und deswegen blieb es länger in der Wüste und länger in der Phase des Lernens und den Lektionen als eigentlich gedacht. Und damit blieb auch das, was Notration gedacht war für einige Wochen, blieb dann eine Speise für Jahre. Und das ist der Albtraum jedes, der in Deutschland vor voller Bäckereien stehen kann. Aber worum es heute geht, ist, welche Lektion Gott dich durch Mangel lehrt und welche Lektion er für sein Volk Israel hatte. Das schauen wir uns an und wir übertragen das auf heute, und das wird damit zu tun haben, ob du sonntags deine Schularbeiten machst oder für Klausuren lernst. Das wird damit zu tun haben, ob du manche Versicherung abschließt oder nicht und wie viel Vorsorge du betreibst. Damit hat das was zu tun. Denn das ist die Lektion, die Gott seinem Volk mitgibt, wie sich praktisch zeigt, ob sie Gott vertrauen. Und ich bitte dich mal kurz zu überlegen, ob es eine Stelle in deinem Leben gibt, an der man praktisch sehen kann, dass du Gott vertraust. Zweite Mose 16. Ich lese ab Vers 2 und das Ganze spielt sich in der Wüste ab. Hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israel gegen Mose und Aaron zusammen und sie murrten. Hätte Gott uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns an Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Und der Herr sagte zu Mose, ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Leute sollen vors Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für den Tag brauchen, aber nicht mehr, damit ich sehe, ob sie mir gehorchen. Am sechsten Tag sollen sie so viel sammeln, wie sie finden. Wenn sie es zubereiten, werden sie entdecken, dass es doppelt so viel ist, wie sie sonst gesammelt haben. Also hier merken wir schon, das Volk ist in einer Mangelsituation, und in dieser Mangelsituation, diese Situation hat Gott sie bewusst hineingeführt. Das hat zwei Gründe, dass sie in der Wüste sind. Der eine Grund ist, dass Gott sie davor bewahren wollte, dass sie zu schnell umdrehen auf diesem Weg. Und der zweite Grund ist, dass er ihnen etwas beibringen möchte in der Wüste. Und manches lernen wir nur im Mangel. Wir lernen es nur, wenn es fehlt. Und ich glaube tatsächlich, dass wir die Schwierigkeit haben in unserem Land, dass wir so abgesättigt und abgelenkt sind, dass wir selten Mangel haben. Und unser Mangel ist in der Regel auf emotionalem Gebiet, nicht auf materiellem. Und das ist durchaus eine Schwierigkeit für uns, glaube ich, um lernfähig zu bleiben, um hörbereit zu bleiben. Und darum glaube ich, dass Gott uns, die wir super versorgt sind, in aller Regel auch manchmal Zeiten des Mangels zumutet, vielleicht auch emotionalen Mangels zumutet, weil er uns etwas beibringen möchte. Und Gott sagt, pass auf, diese Not, die das Volk anspricht, dass sie Angst haben. Sie haben existenzielle Angst. Sie haben Angst, dass sie verhungern. Sie haben Angst, dass das Ganze nur ein großes Trugbild war, dem sie hinterhergelaufen sind. Dass sie völlig in die Irre gelaufen sind. Dass sie den falschen Leuten vertraut haben, nämlich Mose und Aaron. Und sie sagen, also ihr habt das ist bestimmt ein abgekartetes Spiel. Es ist ein gewisser Realitätsverlust dabei. Das ist auch typisch für solche Zeiten. Wenn Menschen unter Mangel kommen und wenn sie unter Stress kommen, dann reagieren sie anders. Also ich habe das bei mir selber gemerkt, wenn ich sozusagen unter Stress komme, dann reagiere ich anders, dann handle ich anders und dann erschrecke ich unter Umständen vor mir selber. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal kennengelernt hast, dass du unter Stress geraten bist und du wunderst dich, was da plötzlich aus dir herauskommt. Und so ist das hier auch. Und Gott bleibt ganz cool. Der sagt nicht, hier wird nicht genörgelt. Also murren, das wollen wir jetzt schon mal gar nicht. Also wer hier Kritik äußert, der wird gleich einen Kopf kürzer gemacht. Sondern Gott sagt, ja, darauf, ich habe eigentlich auf diese Situation gewartet. Ich möchte sehen, also ich werde euch versorgen und ich möchte schauen, ob ihr mir gehorcht. Und dann baut er das so auf, dass sie vor das Lager gehen sollen und sollen schauen, was sie dort finden und aufsammeln. Ich lese weiter in Vers 11. Der Herr sagte zu Mose, ich habe das Murren der Israeliten gehört und lasse ihnen sagen, gegen Abend werdet ihr Fleisch zu essen bekommen und am Morgen so viel Brot, dass ihr satt werdet. Daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Das ist das Ziel der Lektion. Das Ziel der Lektion ist, dass wir ein neues Verständnis über Gott haben und dass wir ein neues Vertrauen haben gegenüber Gott. Das ist sozusagen der Zielpunkt. Und am Abend kamen Wachteln, das sind kleine Vögel, die auf Durchreise sind in diesem Gebiet und die manchmal dort eine Zwischenstation machen, um wieder Nahrung aufzunehmen. Es kamen Wachteln und ließen sich überall im Lager nieder und am Morgen lag rings um das Lager Tau. Und als der Tau verdunstet war, blieben auf dem Wüstenboden feine Körner zurück, die aussahen wie reif. Und als die Leute von Israel das sahen, sagten sie zueinander, was ist denn das? Daraus ist der Name Manna entstanden übrigens, aus diesem, was ist das denn? Na, so Unbekanntes zu essen, fürchterlich. Was ist das denn, Manna? Denn sie wussten nichts damit anzufangen. Mose aber erklärte ihnen, das ist das Brot, mit dem der Herr euch am Leben erhalten wird. Also wir merken, dieses Brot ist nicht dafür da, dass sie sich in der Wüste wohlfühlen. Es ist dafür da, sie am Leben zu erhalten. Es ist ein Notproviant. Der darf auch gut schmecken, der muss aber nicht gut schmecken. Ich stelle mir das so vor, ne, 40 Jahre lang Manna und dann haben sie Rezepte auf chefkoch.de ausgetauscht darüber, was man damit alles zubereiten kann. Also es war schon anfänglich auch ein Genuss. Aber es war nicht dafür gedacht, ihr täglich Brot über lange Zeit zu werden. Manchmal vergleichen Menschen das Manna, das Gott in der Wüste seinem Volk gab, mit dem Bibellesen. Und da bin ich immer so hin und her gerissen. Dann denke ich, das ist aber ein blöder Vergleich, wenn wir an die Eintönigkeit dieser Mahlzeit denken. Und dann denke ich wieder, ja, ist eigentlich auch ein guter Vergleich, weil genau das erleben viele. Viele erleben Bibellesen als eintönig, als langweilig. Und dann will ich mit diesem Text sagen, weißt du, wenn das langweilig ist, dann hat das vielleicht damit zu tun, dass deine Art, Bibel zu lesen, langweilig und eintönig ist. Nicht das Wort Gottes ist eintönig und langweilig geworden, sondern deine Art, damit umzugehen. Wenn du natürlich 40 Jahre denkst, du musst das immer auf die gleiche Art machen, dann ist vielleicht was an deiner Haltung gegenüber dem Wort Gottes verkehrt. Und dann solltest du aufhören, das genau so weiterzumachen, sondern solltest du nach Wegen suchen, wie du Gottes Wort in seiner ganzen Kraft in deinem Leben zur Entfaltung bringen kannst, wie du es auf neue Art lesen kannst. Das kann sehr unterschiedlich sein, da gibt es ganz kreative Möglichkeiten, aber ich denke, da bist du gefordert, wenn dein Bibellesen wie ein eintöniges Manna geworden ist. Und Mose erklärte ihnen, das ist das Brot, mit dem der Herr euch am Leben erhalten wird, und er befiehlt euch, sammelt davon, so viel ihr braucht, pro Person einen Krug voll. Und jeder soll so viel sammeln, dass es für seine Familie ausreicht. Und die Leute gingen und sammelten, und die einen sammelten mehr und die anderen weniger. Und als sie es aber abmaßen, hatten die, die viel gesammelt hatten, nicht zu viel. Und die, die wenig gesammelt hatten, nicht zu wenig. Jeder hatte gerade so viel gesammelt, wie er brauchte. Und das ist das eigentliche Wunder der Versorgung Gottes, das hier geschieht. Natürlich können wir auch sagen, das Wunder ist allein schon, dass Gott es gelingt, diese riesige Volksmenge zu ernähren. Das ist auch schon ein Wunder. Aber das vielleicht noch größere Wunder ist, dass hier die Leute unterwegs sind und einsammeln und sie hinterher alle die gleiche Menge, also beziehungsweise alle die Menge haben, die sie auch wirklich brauchen. Also wir müssen uns das so vorstellen, die Alleinerziehende, nennen wir sie mal Familie Langsam, die haben nur 3 Leute, die zum Sammeln rausgehen. Die sammeln jetzt. Während des ganzen Tages sind sie damit beschäftigt zu sammeln. Sie kommen nach Hause und sie haben so das Gefühl, die anderen sind viel schneller. Zum Beispiel Familie Schnell. Die haben 10 Leute losgeschickt und haben gesammelt. Und haben gefühlt Berge gesammelt. Und dann, als sie dann zusammen sind, da merken sie, Gott hat einen Ausgleich geschaffen in dem, was wir gesammelt haben. Es ist ein Wunder geschehen, dass der, der mehr gesammelt hat, für den mitgesammelt hat, der wenig hatte. Und dann sagen die Israeliten, das gibt's doch nicht. Dann sagen die, die ganz viel gesammelt haben, also ich dachte, wir hätten mehr gesammelt, aber erstaunlicherweise reicht es aus. Als wir die Mahlzeiten davon machten, da reichte es genau aus. Und die, die dachten, dass sie immer zu kurz kommen und haben extrem viel gesammelt und mussten dann feststellen, dass ihr gesammelter Vorrat dahin schmolz, die merken, es reicht doch. Ich bin doch satt geworden. Und die, die Angst hatten, dass sie vielleicht nicht in der Lage sind, so viel zu sammeln, Gott hat einen Ausgleich geschaffen zwischen ihnen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion, die hier das Volk lernt von Gott. Und Mose sagte zu ihnen, das war jetzt am Samstag oder am Freitag in diesem Fall, Mose sagte zu ihnen, niemand soll etwas davon bis zum nächsten Morgen aufheben. Ach nee, das ist noch unabhängig von den Wochentagen. Also sie sollen immer nur für einen Tag sammeln. Einige hörten nicht auf ihn und legten etwas für den anderen Tag zurück. Das sind die Sammler. Ne? Die haben gesagt, also lieber ein bisschen Vorrat ansammeln. Und am Morgen war es voller Maden und Stank. Da wurde Mose zornig, weil sie nicht auf ihn gehört hatten. Auch hier gibt es eine weitere etwas, was das Volk lernt und was wir auch lernen aus diesem Text. Mose wird zornig über das Verhalten der Leute. Der sagt, Mann, jetzt habe ich es doch erklärt. Also es war doch nicht so schwer zu begreifen, oder? Nur für heute sammeln, nichts aufbewahren. Das sind 2 Sätze, kann man sich merken. Und Mose ist echt sauer, dass die Leute das nicht so machen, wie er das angeordnet hat. Und merkt ihr den Kontrast zu Gott? Also Gott hätte ja auch Grund, sauer zu sein darüber, dass wir als Menschen es immer so schwer haben, das zu verstehen, dass wir so meinen, wir können das noch ein ganz bisschen schlauer anstellen, als Gott es uns gesagt hat. Und Gott wird hier geschildert als jemand, der über dieses Murren des Volkes hinweggeht, der es ignoriert in einer positiven Weise und der sagt, ich möchte euch versorgen und ich möchte, dass ihr das zuerst begreift. Ihr habt Mangel und ich werde diesen Mangel füllen. Ich werde euch versorgen. Verlasst euch darauf. Und am sechsten Tag stellten sie fest, sie hatten doppelt so viel gesammelt wie an den anderen Tagen, 2 Krüge pro Person. Und die führenden Männer der Gemeinde kamen zu Mose und berichteten es ihm. Und er sagte zu ihnen, damit ist genau das eingetroffen, was der Herr angekündigt hatte. Denn morgen ist Ruhetag, der heilige Tag, der dem Herrn gehört, der Sabbat. Backt und kocht von dem, so viel ihr heute essen wollt, den Rest bewahrt ihr für morgen auf. Und nach der Weisung Moses legten die Leute beiseite, was überschüssig war, und siehe da, am anderen Morgen stank es nicht und es fand sich keine Made darin. Also Gott bringt seinem Volk noch etwas bei und das finde ich auch etwas Besonderes. Etwas Besonderes dahingehend, zu diesem Zeitpunkt gibt es ja noch keinen Gesetzestext. Es gibt nicht den Dekalog, also die 10 Gebote. Und das heißt, das Verständnis von Sabbat haben sie schon einen Teil von verstanden vielleicht, aber hier kriegen sie sozusagen diese Trainingseinheit Sabbat. Was bedeutet das, den Sabbat zu halten? Was bedeutet es, einen Tag in der Woche Ruhe zu halten? Und sie bekommen das als eine Wegweisung. Das bedeutet übrigens auch Tora oder wenn von Geboten oder Gesetzen in der Bibel die Rede ist im Alten Testament, dann ist das eigentlich ein als Wegweisung gemeint. Wir hören da ganz schnell immer Verbot. Wir hören immer, Gott möchte uns irgendwie einschränken oder etwas Ähnliches. In Wirklichkeit ist das Wegweisung. Und so ist das hier auch. Gott sagt, ich will euch das beibringen. Ich will euch beibringen, dass ich euch in der Lage bin zu versorgen, selbst wenn ihr einen Tag nicht arbeitet. Ich will euch einen Schatz beibringen des Ruhetages, des zur Ruhe kommens und des eben nicht rausgehen und die gleiche Tätigkeit machen wie die anderen 6 Tage. Das ist mein Geschenk an euch. Und mein Geschenk an euch ist, dass ich euch so versorge, dass ihr euch da keine Sorgen machen braucht. Sie hatten ja am Vorabend schon den Krug da stehen. Und das Interessante ist, es ist immer bei uns Menschen. Ne? Ein paar gehen natürlich raus und gucken nach, ob sie nicht doch noch was sammeln können für schon vielleicht den nächsten Tag oder als Nachtisch. Und sie finden nichts. Also Gott, bevor Gott ein Gebot gibt, zeigt er seinem Volk erstmal sozusagen, dass das ein gangbarer Weg ist. Ja, da kann man langlaufen. Für uns wäre das die Frage, wie wir es mit dem Sabbat oder Sonntag, was wir heute als Sonntag haben, wie wir das halten. Oder wenn jemand im Schichtdienst ist, wie er das hält mit einem freien Tag, einem Tag, der reserviert ist für die Ruhe und das Feiern und das die Beine hochlegen und die Schöpfung genießen und so weiter. Oder ob bei dir alle Tage von Arbeit gefüllt sind und letztlich jeder Tag mit Arbeit gefüllt werden muss. Oder ob wir das Vertrauen haben, dass Gott schon vorsorgen wird. Also ich finde zum Beispiel ein gutes Prinzip, sonntags keine Arbeit zu machen, sich nicht auf die Schule vorzubereiten, nicht auf Klausuren vorzubereiten, also ist meine Empfehlung an euch, nicht schon den etwas vorzudenken oder vorzubereiten, für den nächsten Tag einen Sabbat zu halten. Wenn ihr mal überlegt, warum wir in der Regel sowas nicht einhalten, dann ist es die Sorge, dass wir nicht klarkommen, ne? Dass die Zeit nicht reicht, die Sorge, dass wir irgendwie etwas verpassen oder es ist schlichtweg unsere Unorganisiertheit, dass wir nicht rechtzeitig schon eingesammelt haben während der Woche und unsere Dinge in der Woche geregelt haben, um den Sonntag frei zu haben. Und wie gesagt, ich glaube, es ist eine Wegweisung. Ich glaube nicht, dass es ein Gebot ist im Sinne von neutestamentlich gesprochen, kein Gebot, wenn du den Sonntag nicht heiligst, Ist jetzt Gott die ganze Zeit sauer auf dich? Dann wirst du keinen Erfolg haben mit der Klassenarbeit. Du hast ja sonntags gelernt, also ist klar, dass du da eine 5 riskierst oder sowas. Also so einfach ist das nicht mit dem Zusammenhang. Aber ich glaube, dass wir uns selber etwas beschneiden, wenn wir Gottes Wegweisung ausschlagen. Ich glaube das tatsächlich, dass wir uns selber um etwas ganz Wichtiges, Wertvolles bringen. Ich empfinde auch, dass Gott sein Volk in Genügsamkeit trainiert. Genügsamkeit in Bezug einmal natürlich auf die Einfallslosigkeit der Speise. In den ersten Tagen und Wochen war das sicherlich noch interessant, mit Rezepte austauschen und so weiter. Aber die Genügsamkeit auch in Bezug auf das Sammeln nur für den jeweiligen Tag. Die Sorge nur für den jeweils nächsten Tag. Oder für den Tag, an dem dann gegessen wurde. Hier wird trainiert, genügsam zu sein und nicht anzusparen und anzusammeln. Dann haben wir gemerkt, dass hier das Volk daran trainiert wird, dass Gott einen Ausgleich möchte. Dass Gott einen Ausgleich möchte zwischen denen, die viel haben und denen, die wenig haben. Dieses wird im Neuen Testament aufgegriffen. In 2. Korinther 8 wird es aufgegriffen und zwar in unsere Verantwortung gelegt. Zu dem Zeitpunkt dieser Lektion macht Gott das. Er gleicht aus zwischen denen, die viel haben und denen, die wenig haben. Und neutestamentlich gesprochen legt Gott es in unsere Hände, diesen Ausgleich zu schaffen. Das ist unsere Verantwortung. Genau dieser Satz hier, mit jeder sammelte oder hatte so viel, wie er selber brauchte. Der eine hatte viel gesammelt, der andere wenig und am Schluss hatten alle genügend. Das ist neutestamentlich aufgegriffen, als es um die Sammlung geht von einer Gemeinde für die andere. Das heißt, die eine Gemeinde war wohlhabender und gab für die andere Gemeinde. In diesem Zusammenhang wird das zitiert. Und ich glaube, dass das für uns auch persönlich gilt. Ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben für das, was uns anvertraut ist. Und wenn uns viel anvertraut ist und den meisten von uns ist viel anvertraut, dann haben wir eine Verantwortung, das zu verwalten. Wir haben eine Verantwortung dafür, das gut einzusetzen zum Ausgleich. Zum Ausgleich für Menschen mitzusorgen. Wir haben glücklicherweise in unserer Gesellschaft ein Solidarprinzip, aber auch über das hinaus persönlich uns zu engagieren und zu sagen, wir sehen das, was uns anvertraut ist, als eine Gabe Gottes, die dafür gedacht ist, dass sie weitergeht und dass wir für einen Ausgleich sorgen. Und dann stellt sich die berühmte Frage nach der Vorsorge. Gott sagt ja hier, und Jesus greift das auch einmal auf, dass wir nicht für den morgigen Tag sorgen sollen, sondern uns mit einem Tag sozusagen begnügen sollen. Und das Gleiche wird hier auch ausgedrückt durch diese Handlung. Gott versorgt, Gott gibt und Gott gibt für jeden Tag genügend. Wie ist das dann mit der Vorsorge, die wir betreiben in Bezug auf unseren Ruhestand, der Vorsorge, die wir betreiben durch Versicherungen? Wie ist das damit? Und ich glaube, dass es auch dafür hier im Text Hinweise gibt. Ich glaube nicht, dass wir aufgefordert sind, heute, wie das Volk Israel, diese Anweisung wörtlich zu nehmen und zu sagen, wir schauen jetzt mal, ob morgens Wachteln vorm Haus liegen oder ob da Manna liegt, was wir einsammeln können. Aber ich glaube, dass wir das in einem übertragenen Sinne auf unsere Situation anwenden können und dass das, und darum habe ich am Anfang die Frage gestellt, woran erkennt man, dass du Gott vertraust? Ich glaube, dass wir das an mehreren Punkten erkennen können. Das erste ist unsere Denkweise. Ich glaube, dass man einen Menschen an der Denkweise erkennt, ob das, was er an Eigentum hat, sein eigen ist. Also ob er das als sein Eigentum betrachtet, ob du das, was du hast, als deins bezeichnet. Dein Auto, dein Haus, deine Familie, deine Begabungen, deine Karriere. Oder ob du in der Denkweise schon angekommen bist, Gott hat mir etwas anvertraut, für das ich ein Verwalter bin, und ich bin dafür verantwortlich, das gut zu verwalten und damit umzugehen. Das wäre das Erste. Also an der Denkweise können wir viel schon festmachen. Das Zweite ist der Geruch. Die Israeliten erkannten, wenn sie irgendwie sich in die falsche Richtung da bewegt hatten, am Gestank aus der Speisekammer. Und so glaube ich tatsächlich, dass es so etwas auch gibt. Eine Sensibilisierung durch den Heiligen Geist in unserem Leben, dass wir merken, dass wir ein Empfinden dafür bekommen, wenn eine Sache stinkt. Dass wir ein Empfinden dafür bekommen, wenn wir zu viel vorsorgen und zu viel Sorgen machen, wenn wir uns auf unsere Ersparnisse oder unsere Versicherungen letztlich mehr verlassen als auf Gott. Ich glaube, wir kriegen da ein Empfinden für vom Heiligen Geist. Wir merken das, dass da etwas schief hängt. Und wir merken das vielleicht auch in den kleinen Dingen, wie wir den freien Tag in der Woche, den Sonntag, den Sabbat gestalten. Da macht sich das manchmal auch schon fest. Und das Dritte ist das Maß. Wir haben im Text verstanden, dass Gott es hingekriegt hat, dass jeder dann ein Maß hatte, was genau ausreicht. Und darum glaube ich auch bei diesen ganzen Vorsorgegeschichten, dass wir Maß halten müssen. Unsere Gesellschaft prägt uns fast in die Richtung, man kann da gar nicht genug tun. Du musst ja deinen Lebensstandard in der Rente genauso weiterführen können. Das wird uns gesagt. Ich glaube, dass wir in der Vorsorge Maß halten können. Ich schlage vor, als Maßeinheit, nimm das, was du Gott zur Verfügung stellst, monatlich, und setz das dem gegenüber, was du für Vorsorge tust. Also für Risikoabsicherung und für Vorsorge. Stell die beiden gegenüber. Und dann überlege mal, was das aussagt, was du da an Gegenüberstellung hast. Wer da das Übergewicht hat. Ich wünsche dir, dass in deinem Leben praktisch zu erkennen ist, dass du Gott vertraust. Amen.